Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus.
Amen.
Hört Gottes Wort aus dem Markus-Evangelium im ersten Kapitel, die Versuchungsgeschichte nach Markus. Und alsbald trieb ihn der Geist in die Wüste. Und er war in der Wüste 40 Tage und wurde versucht von dem Satan und war bei den wilden Tieren. Und die Engel dienten. Nachdem aber Johannes gefangen gesetzt worden war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Der Herr segne dieses Wort an unserem Herzen. Ihr Lieben, wie ist das bei euch? Rechnet ihr im Alltag, also jeden Tag, jede Stunde, damit, dass Gott in euer Leben eingreift? Dass das, was jeden Tag bei euch geschieht, dass da Gott seine Hände drin hat, dass er seine Engel schickt und dass er euch hält oder auch fallen lassen kann? Rechnet ihr damit, dass Gott in dein Leben eingreift? Ich denke, das zeigt sich ein Stück weit an unserem Gebetsleben. Wie sehr ist es dir ein Anliegen, die Hände zu falten und jeden Tag Gott zu bitten, Herr, segne mich, bewahre mein Leben. Schütze mich davor, dass ich Fehltritte tue, Herr, bewahre mich vor Unfall. Ich fürchte, unsere Gebete oder unser Gebetsleben zeigt viel zu häufig, dass wir gar nicht so alltäglich mit Gott rechnen. Und manche sagen vielleicht auch, naja, das sind mehr die Charismatiker, die jeden Tag und jede Entscheidung und alles gleich bei Gott abhaken müssen. Gott hat uns ja eine gewisse Selbstständigkeit gegeben. Und doch, rechne damit. Gott ist in deinem Leben da. Er sieht dich, er führt dich, er leitet dich, er hält dich sogar auf den Händen, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Gut, das war jetzt ein einleitender Gedanke, aber da will ich gleich eine andere Frage dranhängen. Wie weit rechnest du damit, dass der Teufel in dein Leben eingreift? Rechnest du jeden Tag damit, dass der Teufel dir entgegentritt, dass er dich vom Weg abbringen will, dass er dich versucht, dass er dich zum Bösen ziehen will, dass er das Gute in deinem Leben vereitelt und dir Böses spielt? Und da sagen wir uns vielleicht, na gut, ich habe schon bei der Taufe, nein, bei der Taufe waren es die Paten, die für dich gesagt haben, ich entsage den Teufel und all seine Werke und Wesen. Da habe ich den Teufel ja schon abgesagt. Seitdem gehöre ich ja zu Jesus, deswegen ist der Teufel gar nicht mehr so groß in meinem Leben. Und bei der Konfirmation hast du es dann wohl selber gesagt, ich entsage den Teufel. Ich gehöre doch in den Machtbereich von Jesus. Müssen wir mit den Angriffen des Teufels in unserem Leben rechnen? Jeden Tag, jede Stunde, im Alltag? Ich denke, das zeigt sich auch in unserem Gebetsleben. Luther hat ganz gegenständlich damit gerechnet, dass der Teufel da ist. Er hat mit der Versuchung gelebt und hat die bösen Anschläge und die Macht des Teufels erfahren. Und so lehrt er uns ja in dem Morgensegen, in diesem Morgengebet, das oft beim Katechismus mit angefügt ist, dass da lehrt er uns zu beten, dass der böse Feind keine Macht an mir findet. Wie wichtig ist uns dieses Gebetsanliegen, jeden Morgen zu beten, Herr, bewahre mich vor Fehltritten, dass der böse Feind, dass der Teufel mich nicht angreifen kann, dass ich nicht kann. Nun, wir wissen es ja, der Teufel greift ein in unser Leben. Er schleicht danach, jeden Tag. Und er macht ja ordentlich Ärger. Das zeigt sich dann vielleicht in einem unangenehmen bis widerlichen Vorgesetzten, der immer nur an sich selber denkt und seine Mitarbeiter regelrecht ausnutzt oder schikaniert. Oder vielleicht siehst du das Wirken des Teufels daran, dass er streitet zwischen Nachbarn und dass die, die im Frieden miteinander leben könnten, sich doch ständig das Leben gegenseitig schwer machen. Dann haben wir das der Teufel am Werk. Oft in den Familien. Dort, wo Menschen miteinander leben und zusammengestellt sind und wo das Miteinander von dem Geist der Liebe und der gegenseitigen Achtung geprägt sein sollte, das sät der Teufel Selbstgefälligkeit und Streit. Der Teufel will, dass wir fair machen, dass wir Fehltritte tun und uns von Gott entfernen. Der will dich und dein Werk behindern. Na gut, das wären die groben Eingriffe des Teufels. Aber es gibt in unserem Leben auch diese feinen Eingriffe. Dort, wo er, der Satan, versucht, uns zu seinen Mitarbeitern zu machen. Wo er uns versucht, dass wir das tun, was seinen Zielen entspricht, dass wir seine Komplizen werden. Da stellt er uns vielleicht interessante Mitmenschen in den Weg, mit denen wir uns gut unterhalten können. Und dann sitzen wir zusammen und plaudern. Und wir tappen uns dabei, dass wir auch schlecht reden. Woanders. Dass wir hinter den Rücken reden und sagen, sieh doch mal, wie schlecht und böse der ist und wie der wieder versagt hat. Und dann beginnen wir uns zu sonnen. Sagen, ich muss mir das denken, ich bin doch so viel besser als die anderen. Der Teufel versucht uns durch ganz feine Versuchungen. Das sind die bunten Werbetafeln, die uns an der Straße entgegenblinken oder wenn wir die Zeitung aufschlagen oder wenn wir irgendeine Internetseite aufrufen und da wird geworben, du brauchst das. Und das musst du dir noch kaufen, um glücklich zu werden. Und das, du musst immer mehr haben und mehr besitzen, denn da ist ja wieder das neue Auto rausgekommen oder der neue Computer kauft dir das auch. Und da steht der Teufel und versucht uns, dass unsere Gedanken sich nur noch drehen um das Haben wollen, um den Sitz und das Brot, dass der Teufel versucht, unsere Gedanken von unserem Weg im Reich Gottes abzulenken, hin auf die ganz irdischen Dinge, dass wir nichts weiter im Kopf haben, als noch nur mehr zu haben und zu besitzen. Du musst schließlich dein Leben genießen. Die anderen machen es doch auch so. Tue, was du willst. Lass dir doch keine Vorschriften machen. Und da liegt jemand am Wegesrand, zusammengeschlagen, in Not und Elend. Ach, geh du doch weiter. Die anderen haben sich auch nicht gekümmert. Warum willst du jetzt der barmherzige Samariter sein? Wenn du in Not bist, wird sich ja um dich auch niemand kümmern. Das sind so die Feinden. Versuchungen, die der Teufel uns einredet. Kennst du diese Angriffe des Teufels? Kommt dir das bekannt vor? Hat es der Teufel vielleicht schon geschafft, dich in das Heer seiner Mitarbeiter zu locken? Hat er es geschafft, dein Herz wegzunehmen von dem schmalen Weg hin zur Ewigkeit auf die breite Straße? Ja, früher rechnet man mit dem Wirken des Teufels. Und es ist ja bekannt, diese, naja, vielleicht ist es eine Legende, vielleicht war es wirklich so, dass Luther, als er auf der Wartburg in seinem Kämmerchen saß und die Bibel übersetzt hat, dass er das Wirken des Teufels so deutlich gespürt hat, dass er seinen Tintenfass genommen hat und es nach ihm geworfen haben soll. Und seit die Wartburg eine Touristenattraktion ist, da bemüht man sich, diesen Tintenfleck auch immer wieder ein Stückchen nachzubessern, damit er erhalten bleibt. Es mag so gewesen sein oder nicht, aber damals rechnet man noch damit, dass der Teufel da ist, dass er uns versucht. Und heute ist der Teufel viel eher eine Märchenfigur, irgendeine Legende aus alter Zeit, die man nicht ernst nimmt. Und da hat der Teufel schon gemacht. Er kann er ganz unerkannt sein Werk treiben und bemerkt in unserer Zeit, wie viel ihm dabei gelingt. Der Teufel ist da, jeden Tag. Und er macht auch um Jesus keinen Bogen. Der Teufel stürzte sich auf den Sohn Gottes. Denn der war ja gekommen, Jesus war ja gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Wir haben den ausführlichen Bericht von der Versuchung aus dem Matthäus-Evangelium vorhin bereits gehört als Lesung im Evangelium. Und der Abschnitt für unseren Predigttext nun bringt diesen Bericht der Versuchung aus dem Markus-Evangelium. Ganz knapp, ganz kurz. Eigentlich nur ein Satz. Und alsbald trieb ihn der Geist in die Wüste. Und er war in der Wüste 40 Tage und wurde versucht von dem Satan und war bei den wilden Tieren und den Engeln. Ja, der Teufel wusste, warum Jesus in die Welt gekommen ist. Und so griff er ihn an. Er stellte sich zum Zweikampf sozusagen. Markus berichtet uns hier keine Einzelheiten, aber das ist ja vielleicht auch mal eine Gelegenheit, darüber nachzudenken, was das Ganze eigentlich bedeutet. Diese 40 Tage in der Wüste waren eine entscheidende Schlacht. Das merken wir ja auch daran, dass Gott uns über seine Eltern zuwendet. Jesus zu lieben. Das war so bedeutend gewesen, dass sich Jesus dem Teufel stellt. Der Geist Gottes führte ihn in die Wüste, in die Einsamkeit, dorthin, wo die wilden Tiere sind, und die Schlangen, so kann man es auch übersetzen. Er führte ihn dorthin, wo er keine Hilfe hatte. Wo niemand zur Seite stand, wo niemand ihn unterstützte. Ganz allein war er dem Teufel ausgeliefert. Und es ging um Leben und Tod. Nämlich um unser Leben und um unseren Tod. Hätte Jesus auch nur an einer Stelle nachgegeben, vielleicht gesagt, das stimmt, ich könnte nach dem Stein nur mal froh und machen. Hätte Jesus nur an einer Stelle nachgegeben und gesagt, ja, ich könnte schon in der Zelle des Tempels springen, da werden viele schauen. Hätte Jesus nur an einer Stelle nachgegeben. Und vielleicht gesagt, alle Reiche der Welt, das ist ja mal ein interessanter Vorschlag. Dann wäre für uns keine Hoffnung. Dann wären wir in dieser todverfallenen Welt festgesetzt. Und würden mit dieser Welt untergehen. Hätte Jesus versagt an dieser Stelle, hätte er dem Teufel nur den kleinen Finger gegeben, dann gäbe es für uns keine Hoffnung. So als wie es für diese Welt keine Hoffnung gibt. Jesus stellt sich dem Teufel. Dieser finsteren Macht, die von Gott abgefallen ist, er stellt sich dem Satan und bezwang. Wir haben es gelesen in der Lesung des Evangeliums, dass er immer über Gottes Wort in den Bibel steht. Jesus wurde versucht, wie wir. Er war ganz Mensch. Er wurde ganz menschlich versucht. Auch, doch er war eben auch Gottes Sohn. Und als solcher hatte er die Kraft, den Teufel vollständig und in jedem Fall zu überstehen. Kein Trick, keine List des Satans gelangt. Jesus blieb scharf. Und als der Teufel dann nach den 40 Tagen weg war, war die Versuchung ja nicht zu Ende. Wir wissen es aus den Evangelien, dass der Teufel immer wieder daran gearbeitet hat, seine Chance noch zu nutzen, solange Jesus auf dieser Welt ist, noch ihn zu Fall zu bringen, bevor Jesus den Satan den Kopf zertritt. Ende der Geschichte von Petrus. Der auf die Leidensankündigung hin sagt, Jesus, nein, 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 da rate ich dir ab, mach das ja nicht. Da war der Teufel. Und wollte Jesus ganz fein durch den Ratschlag seiner Jünger abbringen von dem schweren Weg, den er gehen wird. Und dann waren die hohen Priester, die ihn verlästert haben und ihn ungerecht verurteilt haben, da war Pilatus in seiner ganzen Unfähigkeit, Recht zu sprechen. Und dann waren da die Soldaten auf dem Weg zum Hügel Golgatha. Der Teufel war noch wieder. Und dann waren diese Stimmen steifer herab vom Kreuz. Kannst du das noch alles beschreiben? Jesus blieb starr, er blieb stand. Er sündigt nicht, er trat an unsere. So wie Jesus gekämpft hat gegen den Teufel, so wird es uns angerechnet. durch Jesus sind wir. Die Sieger können wir, die Sieger bleiben im Kampf gegen den Satan. Ja, wie machen wir das genau? Dass wir unter den Schutz von Jesus gehen. Und das ist der zweite Teil von diesem Gotteswort. Nachdem Markus die Versuchungsgeschichte in nur einem Satz berichtet, zeigt er noch die andere Seite. Nämlich, wie machst du das? Dass du dem Teufel begegnen kannst. Wie machst du das? Wie kannst du errettet werden von diesen Angriffen des Teufels, die ja eben täglich auf dich einprasseln? Nicht unbedingt im Tintenfass, was du nach dem Teufel werfen sollst. Was sollen wir tun? Hören wir, was Markus berichtet. Nachdem aber Johannes gefangen gesetzt war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Jesus hat das Evangelium Gottes verkündigt. Wir wissen, was da drin steht. In diesem Evangelium, in der guten Nachricht, eben Jesus ist gekommen, um die Werke des Satans zu zerstören. Er hat das Evangelium Gottes verkündet, die gute Botschaft. Gott liebt diese. Und er hat dem Reich des Bösen, dem Reich des Satans, ein anderes Reich entgegengesetzt. Jesus predigt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Es gibt eine Grenze zwischen dem Reich des Satans und dem Reich des Teufels. Und diese Grenze ist nicht weit. Du kannst flüchten aus dem Reich des Teufels in das Reich Gottes. So leben wir. Dort, wo wir wohnen, im Allgäu, immer wieder, da fahren wir einen Tag dreimal über die Grenze, weil wir direkt an der Grenze zwischen Bayern und Württemberg wohnen. Auf der einen Seite ist Bayern, auf der anderen Seite ist Württemberg und zum Einkaufen fahren wir über die Grenze. Nur, dass es eben dort keine sichtbare Grenze gibt. Die gibt es nur auf der Landkarte. Das ist nur eine Verwaltungsgrenze. Und wir müssen keinen Pass zeigen. Und man muss sich keiner Zollkontrolle aussetzen. Und trotzdem leben wir einmal an der Grenze. Und vielleicht ist das so eine unsichtbare Grenze auch ein Bild dafür, was Jesus gemacht hat. Er hat die Grenze von dem Reich des Teufels in unserer unmittelbaren Nähe verlegt. Du brauchst nur über Grenze zu flüchten in die Sicherheit. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Es ist ganz nahe, es ist greifbar nahe da. Denn Jesus ist da. Er ist gekommen und er hat Gottes Reich gebracht. Nun, was er da getan hat und was wir in dieser Passionszeit wieder betrachten wollen, das klingt alles andere als nach einer Siegesgeschichte. Es ist die Botschaft von Gott. Der Retter, der gekommen ist, wird nicht der große Star. Er wird nicht der mächtige Herrscher. Er wird nicht der angesehene Wundermann, dem alle nachlaufen. Das Reich Gottes kommt zu uns in geradezu elender Gestalt. Jesus wurde gefangen. Er wurde Unrecht verhört, Unrecht verurteilt, er wurde gegeißelt, verspottet, er wurde an Tod geschlagen und dann zu dem erbärmlichsten Tod verurteilt. Und all das steckt in dem Zeichen des Kreuzes. Das ist das Evangelium. Das ist die Botschaft, die Jesus verkündigt hat. Und das ist die Botschaft, die uns rettet aus dem Reich des Teufels. Glaube an diese Botschaft, glaube an das Wort vom Kreuz. Tu Buße und glaube. Es sind eigentlich zwei Schritte, die hier berichtet werden, was Jesus verkündigt. Willst du unter diesen Rettungsschirm kommen, den Jesus aufgespannt hat? Willst du über die Grenze flüchten aus dem Reich des Satans in Gottes Reich? Dann tu diese zwei Dinge. Tu Buße und glaube an das Evangelium. Kehrum, tu Buße, tu das, was wir vorhin gemeinsam in der Beichte getan haben, gib dir Schuld vor. Sag ja, ich kann allein nicht vor Gott bestehen. Das, was meine Werke vor Gott bringen, ist viel zu wenig. Ja, ich habe nicht die Kraft, den Teufel Widerstand zu leisten. Herr, nimm mich wieder an. Herr, sieh doch, wo ich weggelaufen bin. Herr, nimm mich wieder an. Tu Buße. Das hat Johannes gepredigt, das hat Jesus gepredigt. Und das muss uns immer wieder gesagt werden. Und ich denke, zu Buße finden wir am besten, indem wir in den Spiegel schauen. Nämlich in den Spiegel der Gebote Gottes zu sehen, wie weit wir abgewichen sind von dem, was Gottes Wille ist und wo wir uns in den Bereich des Teufels begeben. Kehr um. Geh wieder weg aus dem Reich der Finsternis. Kehr um. Geh wieder um die Grenze. Geh in das Reich Gottes und glaube an das Evangelium. Und es ist der andere Schritt. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Und das ist so schön. Das Wort vom Kreuz, so sagt der Apostel Paulus, ist den Juden ein Anstoß und Ärgernis und den Griechen eine lächerliche Torheit. Euer Gott, so haben die Griechen gespottet, ist der am Kreuz gestorben ist. Euer Gott, euer Messias, so haben sich die Juden geärgert, soll der sein, der am Kreuz verurteilt worden ist. Ja, das ist ein schwerer Schritt, unter das Kreuz zu gehen. Und wenn wir in dieser Passionszeit uns wieder Zeit nehmen, um das Leiden von Jesus zu betrachten, dann ist das eine schwere Arbeit. Das Kreuz ist ein schwierig. Vielleicht habt ihr es davon gehört, von diesem Kruzifixstreit, dass in Bayern wir, wo ja überall in den Schulen noch ein Kruzifix an der Wand hing oder hängt, dass sich da Eltern aufgeregt haben und gesagt, atheistische, ungläubige Eltern gesagt haben, warum sollen unsere Kinder unter diesem brutalen, grausamen Zeichen des Kreuzes ihrer Buchstaben und ihrer Zahlen lernen? Ich weiß nicht, wie es in deiner Schule ist, ob es da noch Kruzifixe an der Wand gibt, die Leute dann das Ding haben. Wie wir das sehen. Das Kreuz ist ein Anstoß. Aber gerade in dieser Leidenszeit, in dieser Passionszeit des Ostern wollen wir uns Zeit nehmen. Und demütig in Buße unter das Kreuz gehen und unseren Heiland sehen, die er für uns gelitten hat. Denn das ist die Siegesbotschaft. Jesus hat den Teufel besiegt. Er hat dem Satan, der Schlange, den Kopf zertreten. Jesus ist auch. Am großen Morgen, warmes Morgen. Und so ist das Zeichen des Kreuzes für uns ein Sieg. Das Zeichen, glaube an das Evangelium. Glaube an diese Botschaft, vertraue darauf, dass Jesus dich erlöst hat. Nur Jesus, dass Jesus der einzige Weg ist. Heraus aus dem Reich der Finsternis in das Reich Gottes. Tu Buße und glaube an deinen Heiland. So ist es gerettet. Wir wollen uns in diesen Tagen des Ostern wieder daran erinnern lassen, wie wichtig das Kreuz für unser Leben ist. Wir wollen uns daran erinnern lassen, was Jesus für uns getan hat, und wollen uns demütig vor ihm verneigen und an ihn glauben. Es gehört in diese Liebe zu dem Heiland dazu, der uns so sehr geliebt hat, dass wir zu ihm kommen können, auch in seinem tiefsten Leid. Er hat uns auf diese Weise aus der Macht des Satans befreit. Rechnest du also jeden Tag damit, dass der Teufel in dein Leben eingreifen will? Ja, das sollten wir nicht rechnen. Aber wir brauchen nicht zu verzweifeln. Jesus ist stark. Begeben wir uns unter den Schutz, den er uns gibt, so können wir dem Teufel Widerstand leisten, so kann er uns nichts anhaben, so bleiben wir auf der anderen Seite der Grenze, nämlich in dem Reich Gottes als Gottes geliebte Kinder. Amen. Und jetzt Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.